ARD. Das Wissen.
Ein enger Vertrauter des Bundeskanzlers wird enttarnt. Er arbeitet als Spion für die DDR. Das ist ein Schock für die Bundesrepublik 1974. Da sorgt die Guillaume-Affäre dafür, dass einer der beliebtesten Kanzler der Deutschen, Willy Brandt, seinen Rücktritt einreicht.
Am Abend des 6. Mai habe ich dem Bundespräsidenten meinen Rücktritt erklärt und damit die politische und persönliche Verantwortung für Fahrlässigkeiten im Zusammenhang mit der Agentenaffäre übernommen. Diese Entscheidung konnte mir niemand abnehmen.
Die Guillaume-Affäre gilt als einer der größten Spionageskandale der Bundesrepublik. Der nachrichtendienstliche Wert von Guillaume aber, der scheint eher gering gewesen zu sein. Und auch für die andere Seite, für Honecker und die Stasi, war die Enttarnung ihres Agenten entgegen der DDR-Propaganda eher problematisch. Die Guillaume-Affäre, warum Kanzler Brandt über einen DDR-Spion stürzte, darum geht es in dieser Folge von Das Wissen mit historischen Tönen aus dem ARD-Archivradio und mit der Historikerin Daniela Münkel. Sie leiten die Abteilung Forschung und Vermittlung am Stasi-Unterlagenarchiv in Berlin. Was macht die Affäre Guillaume so besonders?
Ja, erstmal ein Spion im Kanzleramt, es kommt ja nun nicht alle Tage vor. Und
allerdings,
das ist allein schon besonders. Aber darüber hinaus ist die Guillaume-Affäre eine der größten politischen Skandale in der Geschichte der Bundesrepublik. Und das liegt vor allen Dingen am Versagen der Sicherheitsorgane, also von BND und Verfassungsschutz, die sämtliche Hinweise erstmal ignoriert haben. Und dann am Ende wird es so, dass sogar der Kanzler mehr ins Visier gerät und sein vermeintlich unsolider Lebenswandel als der Spion selber. Also ein Riesenskandal.
Wir werden darüber sprechen, warum er eigentlich stürzt, Willy Brandt. Am 24. April 1974 wird Günther Guillaume verhaftet, zusammen mit seiner Ehefrau Christel. Er ist zu dem Zeitpunkt Referent im Bundeskanzleramt. Die Nachricht von seiner Verhaftung ist an dem Tag natürlich Gesprächsthema Nummer 1 in den Medien, aber natürlich auch im Bundestag in Bonn.
Herr Hohrmann, guten Tag.
Guten Tag.
Herr Hohrmann, was für eine Reaktion hat diese Verhaftung in Bonn ausgelöst?
Nun, ein Spion im Bundeskanzleramt, ein DDR-Agent, der zum engsten Mitarbeiterkreis des Bundeskanzlers gehörte. Diese Nachricht platzte heute mitten in die Bundestagsdebatte zum Paragraphen 218. Das Plenum des Bundestages leerte sich zusehends und Diskussionen unter den Parlamentariern zeigten große Betroffenheit, weil mit Sicherheit in Teilen der Öffentlichkeit der Eindruck entstehen könnte, die DDR könnte über ihren Mann im Kanzleramt so ziemlich alles gewusst haben, was besonders auf sie bezogen besonders wichtig war. Da er jedoch nicht zum engsten Kreis des Bundeskanzlers gehörte, sondern nur dessen Parteitermine zu verwalten hatte, sind der Staatssekretär im Bundeskanzleramt Horst Grabert und der Bundesgeschäftsführer der SPD Holger Börner einigermaßen gelassen. Grabert sagte in einem Pressegespräch am Nachmittag:
Seine Aufgabe war so abgetrennt von den Aufgaben, die im regierungsamtlichen Bereich waren, dass ich ausschließen kann, dass hier etwa eine Ausspähung systematischer Art stattgefunden hat.
Also Horst Grabert war das gerade noch, Staatssekretär und Chef des Bundeskanzleramts am 24. April 1974. Wir hören's. Frau Münkel, da gehen sofort die Spekulationen los. Was hat Guillaume möglicherweise ausspioniert? Wie ist man ihm auch auf die Schliche gekommen? Dazu kommen wir auch gleich noch. Erstmal vielleicht zu der Agentenkarriere von Günther Guillaume selbst. Der ist Jahrgang 1927. Zusammen mit seiner Frau kommt er 1956 schon als vermeintlicher DDR-Flüchtling in das Notaufnahmelager Gießen. Wie schafft der Mann es von da ins Kanzleramt?
Naja, erst mal vorher. Er hat seit Anfang der 50er Jahre Kontakte zum Ministerium für Staatssicherheit und wird dort dann gezielt aufgebaut für einen Einsatz im Westen. 1956, Sie haben es gesagt, siedelt er mit seiner Frau und seiner Schwiegermutter legendiert als Flüchtling in die Bundesrepublik über. Das war damals relativ einfach möglich, weil er ein ziemlich großer Flüchtlingsstrom aus der DDR Richtung Bundesrepublik unterwegs war. Die drei siedeln dann nach Frankfurt am Main über. Die Schwiegermutter macht dann dort einen Zigarrenladen auf. Das ist insofern wichtig, weil dieser Zigarrenladen dann ein wichtiger Ort wird zum Nachrichtenaustausch, eben auch von geheimdienstlichen Nachrichten.
Der Nebelqualm passt auch zur Agententätigkeit.
Genau, wenn man sich das so vorstellen mag, wie im Film. 1957 tritt dann Günther Guillaume auf Befehl der Staatssicherheit in die hessische SPD, also die Frankfurter SPD, ein. Er macht dort aber erstmal gar nicht so Karriere, sondern sondern diejenige, die erstmal Karriere macht, ist seine Frau Christel. Sie fängt dort bei der SPD in Frankfurt als Sekretärin an und 1964 wird sie schließlich Sekretärin in der hessischen Staatskanzlei. Also ein ziemlicher Aufstieg und von Interesse für die Staatssicherheit. Günther Guillaume ist aber offiziell der Chef seiner Frau und das passt Christel Guillaume zu dem Zeitpunkt nicht. Sie reist dann in die DDR und trifft sich dort mit ihren Stasi-Führungsoffizieren, um zu sagen, dass es sie ja eigentlich diejenige ist, die in der besseren Position ist. Aber sie bekommt den Auftrag, weiterhin ihren Mann als Chef zu akzeptieren und zu fördern, weil man aus Sicht der Staatssicherheit eben der Meinung war, was wahrscheinlich auch realistisch war, dass ein Aufstieg von Frauen in dieser Zeit in der Bundesrepublik begrenzt ist. Sie fördert dann so ein bisschen die Karriere ihres Mannes und der wird 1964 Geschäftsführer der Frankfurter SPD. Und in diesem Zusammenhang lernt er dann später den Verkehrsminister Georg Leber kennen. Und Leber ist ziemlich begeistert von Guillaume und engagiert ihn, seinen Wahlkampf 1969 zu organisieren. Und das klappt auch aus Sicht von Leber wunderbar. Und als dann die sozialliberale Koalition im Herbst 1969 ins Amt kommt, empfiehlt Georg Leber dem Kanzleramt Günther Guillaume. Und bei der Einstellung gibt es kleine Irritationen. Er wird überprüft, aber man hat nichts Handfestes. Also da muss schon sehr geschlampt worden sein zu dem Zeitpunkt. Die einzigen, die Einspruch gegen die Einstellung erheben, ist der Personalrat, weil sie meinen, dass Günther Guillaume zu hoch eingruppiert ist und dafür einfach nicht qualifiziert ist. Aber auch diese Bedenken werden ausgeräumt. Und nun sitzt Günther Guillaume im Kanzleramt. Für den Chef des Auslandsnachrichtendienstes der DDR, der HVA, Markus Wolf, ein Traum, der dann zum Albtraum werden sollte. Aber darüber sprechen wir sicher
darüber
noch.
Darüber sprechen wir noch. Aber was jetzt anklingt, nach dem, was Sie erzählt haben, der Masterplan von Anfang an war es ja nicht.
Nein, es war kein Masterplan. Es konnte auch gar kein Masterplan sein, weil so kann man das nicht planen. Natürlich befördert die Stasi immer bestimmte Karriereentwicklungsstufen, aber das können sie natürlich nur begrenzt, weil sie keinen direkten Einfluss haben. Aber das war auch eine gehörige Portion Glück für die Staatssicherheit.
Ich habe es eingangs gesagt, Guillaume soll einer der engen, sehr engen, engsten, vertrauten Willy Brandts gewesen sein. Was ist da dran? Was weiß man über das Verhältnis dieser beiden?
Ja, das ist so eine Mär, die sich bis heute hält. Mhm. Willy Brandt war gar nicht besonders begeistert von Guillaume. Und Guillaume war auch nicht, wie auch immer noch heute kolportiert, der persönliche Referent von Willy Brandt. Das war der nie. Mhm. Guillaume ist eingestellt worden als Verbindungsmann zu den Gewerkschaften. Und ab 1972 ist er dann Verbindungsmann zur Partei, also zur SPD. Und wie gesagt, Willy Brandt fand den ziemlich fürchterlich. Und der ist ihm auf die Nerven gegangen. Und zum Teil war Guillaume, hatte auch so sehr servile Züge. Das mochte Willy Brandt nicht. Und er war auch nicht als Gesprächspartner geeignet, weil seine Intellektualität doch relativ begrenzt war. Und es geht so weit, dass Willy Brandt Guillaume 1973 ins Verkehrsministerium versetzen wollte. Das war eigentlich alles schon unter Dach und Fach und dann kam doch alles anders.
Ja, vielleicht nur nebenbei gefragt, Daniela Münkel, Sie arbeiten ja in der Vermittlung am Stasi-Unterlagen-Archiv. Haben Sie für sich eine Erklärung gefunden, dass sich dieser Mythos vom engsten Vertrauten, vom Einflüsterer Willy Brandt so hartnäckig hält?
Naja, das passt natürlich besser in diese Geschichte, weil dadurch wird es ja noch interessanter und geheimnisvoller, wenn man so will. Und er könnte ja noch viel mehr gewusst haben. Insofern, glaube ich, hält sich das und auch das mit dem persönlichen Referenten, das ist einfach nicht aus der Welt zu kriegen.
Mit der Verhaftung, wir haben es angesprochen, gehen da eben nicht nur unter den Abgeordneten in Bonn die Diskussion los, sondern auch in den Medien. Was hat Guillaume da genau ausspioniert? Und es geht natürlich in gewisser Weise auch um die Agentenaffären, das Salz in der Suppe, wie wir gleich hören würden. Da ergehen sich die Kollegen in ihren Fantasien.
Die Widersprüche um die Anstellung von Guillaume im Kanzleramt und die damaligen Sicherheitsmaßnahmen sind noch nicht ausdiskutiert. Da gibt es bereits wieder neue und weitere Informationen zum Kanzleramtsspion, Herr Dr. Rummel, nämlich intime Beziehungen zu langjährigen Kanzleramtssekretärinnen, zu einer speziell, die Sekretärin von dem damaligen Staatssekretär und späteren Minister Bahr gewesen ist. Hat man Informationen darüber, inwieweit diese intimen Beziehungen auch in das Programm des Spions gehört haben.
Ja, also so genau hat man uns natürlich nicht informiert. Dabei ist es nach Bonner Einsicht gar keine Frage, dass der Fall Guillaume immer ruinöser wird und er weitet sich zu einer Affäre aus, die man schon nach dem jetzigen Erkenntnisstand ohne weiteres einen Skandal bezeichnen kann. Neben allen anderen Einsichten in die Schwere dieses Falles ist jetzt sozusagen auch offiziell hier in Bonn bestätigt worden, dass der Kanzleramtsspion Guillaume mit seinem schweren Amt als Spion gleichzeitig eben auch die Vergnügungen dieses menschlichen Daseins in Anspruch genommen hat, und zwar einfach dadurch, dass er sich die Sekretärin von Minister Barth zur Geliebten ausgewählt hat, wenn die Sache nicht so ernst wäre. Ich finde das schick und gekonnt. Dies empfindet auch offensichtlich der amtierende Sprecher der Bundesregierung Grünewald, der diesen Sachverhalt vor der Presse in Bonn sozusagen über die Bande gespielt bestätigt hat.
Bekannt sind Beziehungen zu einer Dame, von denen ist heute obi et orbi die Rede. Bekannt ist auch, jedenfalls der Bundesregierung, und ich gebe es hiermit auch Ihnen bekannt, dass die bisherigen Vernehmungen dieser besagten einen Dame keine Verdachtsmomente auf nachrichtendienstliche Tätigkeit dieser Dame ergeben haben.
Ja, Herr Bornschein, Sie werden dieses arme Mädchen, das jetzt zur Strafe nicht mit nach Ost-Berlin darf. Ob sich nun die Beziehungen zwischen Guillaume und der Sekretärin Bars mehr in der Vertikale abgespielt haben oder in irgendeiner anderen Himmelsrichtung, das wurde uns nicht so genau gesagt. Aber man hat jetzt den Eindruck, dass damit keine Geheimnisse verbunden waren. Das heißt, Herr Grünewald sagte deutlich, es ist nicht bekannt, ob diese Dame auch Spionagetätigkeit ausgeübt habe.
Ja, also Frau Münkel, wir hören es, mit Genuss holen da die Kollegen 1974 das Koordinatensystem der Liebe sozusagen raus und haben hörbar Spaß, ein bisschen James Bond nach Bonn zu fabulieren, oder?
Naja, in dieser ganzen Affäre geht es ja ganz viel um Frauengeschichten. Mhm. Und hier in diesem Fall geht es um die Frauengeschichten von Günter Guillaume, der im Übrigen ziemlicher Schürzenjäger war. Das war der schon in der DDR und das hat er dann auch mit in die Bundesrepublik getragen, trotz seines Amtes als Agent, wo er ja eigentlich etwas vorsichtiger in dieser Hinsicht hätte sein müssen, war er aber nicht. Er hat diese Damen offenbar aber nicht abgeschöpft, was ja eigentlich ein normales Vorgehen von so einem Agenten ist. Das sind aber dann Romeo-Agenten
und
er war kein Romeo-Agent. Er war ja verheiratet, aber hat sich wohl offenbar manchmal als Romeo aufgeführt. Aber was am Ende dann viel entscheidender wird, dass ständig darüber spekuliert wurde, was mit dem Bundeskanzler ist und seinen vermeintlichen Affären, wie viele Affären er hatte. Ihm sollen Frauen zugeführt worden sein in Wahlkampfzügen und da waren der Fantasie offenbar keine Grenzen gesetzt. Und dann stellte sich die Frage, ist er dadurch erpressbar?
Ja.
Und wie wir heute wissen, diese ganzen Geschichten über diese vermeintlichen Frauenverhältnisse, die er gehabt haben soll, das sind maßlose Übertreibungen. Das hat alles so nicht stattgefunden. Willy Brandt, auch das wissen wir heute, hatte damals ein ernstzunehmendes Verhältnis neben seiner Frau und das war die Journalistin Heli Ihlefeld.
Wir sprechen gleich darüber, wie sich der Fokus von Guillaume eigentlich auf den Kanzler verschiebt. Sie haben es jetzt gerade angedeutet. Vielleicht nochmal, um diese Spekulationen jetzt endgültig abzubinden. Welchen nachrichtendienstlichen Wert unterm Strich hatte denn Guillaumes Tätigkeit im Kanzleramt?
Also Guillaumes nachrichtendienstlicher Wert war eher mittelmäßig. In der Zeit im Kanzleramt gibt er 30 Lieferungen in die DDR weiter. Lieferungen, das ist das Wort für Informationen im Geheimdienstjargon. Und diese Informationen, die er liefert, werden von der Staatssicherheit wie bei anderen auch bewertet. Und die Bewertung liegt in allen Fällen so ungefähr im Mittelmaß.
Ja.
Und das kommt schlicht und ergreifend daher, weil Günter Guillaume keinen Zugang in der Regel zu geheimen Akten hatte. Aber trotzdem war er halt wichtig, und zwar als Art Seismograf im Kanzleramt. Der kriegte natürlich viel mit. Der hörte mal was, was er vielleicht auch nicht hören sollte. der kriegte die Stimmung dort mit, der kriegte natürlich auch mit, was in der SPD los war durch seinen Posten, wie das Verhältnis Brandt zur Partei war, das kriegt er alles mit. Und zweimal in dieser Zeit im Kanzleramt hat er auch tatsächlich Zugang zu Geheimdokumenten, und zwar einmal während des Wahlkampfes 1972, da begleitet er Willy Brandt als Wahlkampfmanager in diesem berühmten Sonderzug, in dem das auch alles mit diesen Frauen passiert sein sollte, was natürlich nicht passiert ist. Und dann später, was der eigentliche Skandal ist, als schon klar ist, der Verdacht gegen Guillaume besteht, dem Kanzler wird das im Mai mitgeteilt und dann wird gesagt, Guillaume soll da bleiben, wo er ist, damit man ihn überführen kann. Und warum Brandt sich darauf eingelassen hat, also der Kanzler als Lockvogel, weiß man nicht, aber es wird noch besser. Guillaume fährt dann im Juli 1973 mit der Familie Brandt als einziger Mitarbeiter in den Urlaub und dort kriegt er geheime Dokumente zu sehen, unter anderem einen Brief des damaligen amerikanischen Präsidenten Richard Nixon. Er kopiert das dann alles und der nächste Skandal ist, dass die mitreisenden BND-Mitarbeiter überhaupt nichts von diesem Verdacht wissen. Der kann da schalten und walten und kopiert das. Das Einzige, was eben passiert, ist, dass diese Sachen nicht nach Ostberlin gelangt sind, weil als sie übergeben werden sollten in Bonn, merkten diejenigen, die das entgegennehmen sollten, von der Stasi beobachtet wurden und dann haben sie das Ganze im Rhein versenkt und es ist nie in Ostberlin angekommen.
Sie haben es angesprochen, der Kanzler hat sich, warum auch immer, zum Lockvogel machen lassen. Sie haben sich als Historikerin, Daniela Mönkel, sehr ausführlich auch mit dem Medienkanzler Willy Brandt beschäftigt, haben habilitiert zu Brandt und seinem Verhältnis zu den Medien. Wie erklären Sie sich, dass er auch diesen Medienskandal, den wir jetzt schon gehört haben, rund um die Guillaume-Affäre, der sich dann immer weiter hochdreht, ja, offenbar völlig unterschätzt?
Brandt war ja wirklich ein Medienprofi und Brandt war ja selber Journalist ursprünglich mal gewesen. Der wusste auch, wie das funktioniert und konnte da auf der Klaviatur wunderbar spielen und die Medien haben ihn ja auch sehr hofiert. Aber ich glaube, in dieser konkreten Situation am Anfang hat er die ganze Tragweite nicht sofort erfasst.
Ja.
Und vor allen Dingen diese Entwicklung der nächsten Tage und Wochen, wo sich das Ganze ja dann zum Skandal auswächst und immer mehr der Kanzler ins Visier gerät, das hat er nicht kommen sehen und er hat es unterschätzt. Hinzu kommt, dass Brandt in dieser Situation in einem ziemlich desolaten Zustand war. Dem ging es gesundheitlich nicht so gut und auch mit der Politik, das lief alles nicht mehr so rund. Die großen außenpolitischen Verträge waren abgeschlossen. Die inneren Reformen, die ja auch unter der sozialliberalen Koalition angeschoben worden sind, die zu einer weiteren Liberalisierung und Demokratisierung der Bundesrepublik beigetragen haben und beitragen sollten, die stockten. Eine Wirtschaftskrise zog auf. Und hinzu kam dann noch der einst von allen hofierte Willy Brandt von den Medien, von Intellektuellen, wird plötzlich überall kritisiert. Der berühmte Spiegeltitel, Kanzler in der Krise vom Dezember 72, Günter Grass, der ihn immer unterstützt hat und jetzt plötzlich via Medien mitteilen lässt, der Kanzler schwebt irgendwo über den Wolken. Und dann eben noch Kritik aus der Partei, vor allen Dingen der Fraktionsvorsitzende Herbert Wehner hat sich da sehr hervorgetan und ausgerechnet in Moskau lässt er dann den Spruch los, der Herr badet gerne lau. Also es ist diese ganze Gemengelage, die da zusammenkommt und die hat Brandt offenbar nicht richtig handeln können.
Es dauert von dieser Verhaftung von Günter Guillaume und Christel Guillaume, Pi mal Daumen, 2 Wochen, bis Willy Brandt seinen Rücktritt erklärt. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, blicken wir einmal auf die Seite des Auftraggebers von den beiden Guillaumes. Da ist man von offizieller Seite hörbar darum bemüht, diese Affäre als eher innenpolitische Angelegenheit der Bundesrepublik abzutun. In den DDR-Nachrichten wird am 7. Mai 1974, also einen Tag nach dem Rücktritt von Willy Brandt, folgende Stellungnahme des DDR-Außenministeriums verlesen.
Auf Anfrage von Korrespondenten zum Rücktritt des Bundeskanzlers Willy Brandt erklärte ein Sprecher des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten der DDR, Partei und Staatsführung der Deutschen Demokratischen Republik betrachten die Vorgänge in der Bundesrepublik Deutschland als eine innere Angelegenheit der BRD. Wiederholt haben die führenden Repräsentanten der DDR ihrer Wertschätzung für die realistischen Züge in der Außenpolitik Willy Brandts Ausdruck gegeben, die den Prozess der Entspannung in Europa einschließlich der Normalisierung der Beziehungen zwischen der DDR und der BRD einen großen Schritt vorwärts brachten.
Willy Brandt war ja Daniela Münkel eigentlich der Kanzler, der für eine neue Ostpolitik stand. Weniger Konfrontation, mehr Verständnis, um es mal so salopp zusammenzufassen. Inwiefern ist dann dieser Fall Guillaume, beziehungsweise vor allem die Enttarnung der Guillaumes und der Rücktritt Brandts auch für die DDR-Führung problematisch?
Ja, für die DDR-Führung sieht das erst ziemlich problematisch aus. Und zwar befürchtet man, dass unter einem neuen Bundeskanzler diese Politik nicht so weitergeführt wird. Weil für die DDR war diese Entspannungspolitik und vor allen Dingen die Vertragswerke mit der Bundesrepublik Deutschland ganz entscheidend auf dem Weg zur internationalen Anerkennung, die ja dann immer versagt geblieben ist. Und 1973 treten zum Beispiel beide deutschen Staaten der UNO bei. Also das funktioniert und das möchte man natürlich nicht gefährden. Für den HVA-Chef Markus Wolf ist das Ganze echt sowas wie ein geheimdienstlicher Super-GAU, nämlich genau vor dem Hintergrund, weil man eben Gefahr lief, diese Politik zu gefährden. Und wenn man daran denkt, dass zwei Jahre vorher, nämlich 1972, die Stasi durch den Kauf zweier Stimmen Willis Brandts Regierung gerettet hatte während des Misstrauensvotums und zwei Jahre später dies Jahr, also schlimmer geht's gar nicht. Und er gerät dann auch, Markus Wolf, in Erklärungsnöten und zwar gegenüber der DDR-Regierung, aber auch gegenüber der Sowjetunion. Und am 14.05.1974 verfasst eben dieser Auslandsnachrichtendienst einen 15-seitigen Bericht, wo es einmal um den Rücktritt Willy Brandts und die Gründe geht. Da versucht man, die eigene Rolle möglichst klein darzustellen. Aber auch, man kann Entwarnung geben, weil man weiß inzwischen, dass unter einem Bundeskanzler Helmut Schmidt die gleiche Entspannungspolitik weitergeführt wird, dass es da keinen Bruch geben wird. Dieser Bericht geht auch an die Sowjets, das zeigt schon, wie wichtig es ist. Und ab diesem Moment ist sowohl die DDR-Regierung beruhigt, als auch die Sowjets sind beruhigt.
Also Helmut Schmidt kommt gleich, das haben wir jetzt schon mal angedeutet. Schauen wir noch mal einmal abschließend auf das Guillaume-Ehepaar. Die beiden werden wegen Landesverrats zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt im Dezember 1975. Christel Guillaume bekommt 8 Jahre, Günther Guillaume 13 Jahre. Sie sitzen dann aber nur einen Teil davon ab, dürfen 1981 wieder in die DDR zurück. Für die beiden Happy End.
Na, Happy End, wie man es sieht. Die kommen zurück in die DDR und werden natürlich dort vom Staat und von der Staatssicherheit unheimlich hofiert, als Helden, Kundschafter des Friedens vorgezeigt und es werden Filme gedreht. Innerhalb der Staatssicherheit wird Günter Guillaume als Vorbild dargestellt und das läuft erstmal ganz gut sozusagen, aber privat läuft es dann eben nicht gut, zumindest für Christel Guillaume. Günter Guillaume lacht sich sofort wieder eine Geliebte an und schließlich kommt es dann zur Scheidung.
Sie haben die Filme angesprochen. Wir hören mal in ein Beispiel rein. Es gibt mehrere Filme, einen anderthalbstündigen Film über die beiden im DDR-Fernsehen. Den kann man sich auch auf ihrer Website angucken. Daniela Münkel auf stasiunterlagenarchiv.de. Auftrag erfüllt heißt der Film. Der Minister für Staatssicherheit Erich Mielke begrüßt da die beiden Heimkehrer Christel und Günther Guillaume.
Liebe Christel und Günther Guillaume, ihr habt unter sehr komplizierten Bedingungen im Herzen des Gegners mit eurer hingebungsvollen und erfolgreichen Tätigkeit einen äußerst wertvollen Beitrag zur Stärkung und Sicherung der Deutschen Demokratischen Republik für die sozialistische Staatengemeinschaft insgesamt geleistet. Durch eure Tätigkeit wurde ein wichtiger Beitrag geleistet in der Einschätzung und Entwicklung der internationalen Lage. Sie wird auch sichtbar, dass uns bisher möglich war, den Frieden zu erhalten. Euer Mut und eure treue Ergebenheit, die hohen persönlichen Opfer, die ihr bringen musstet, und eure Standhaftigkeit während der schweren Haft sind Vorbild für alle Angehörigen des Ministeriums für Staatssicherheit und die vielen Kundschafter an der unsichtbaren Front. Dafür danken euch die Partei und Staatsführung und besonders der Generalsekretär unserer Partei, Vorsitzende des Staatsrates, Genosse Erich Honecker.
Also im Film Helden, in der Realität für die DDR-Führung Ehrenschuss in den Ofen. Erich Honecker, der gerade angesprochene, soll so eine Art Guillaume-Syndrom entwickelt haben.
Naja, also ich glaube, der hätte andere Syndrome
mehr. Es gab dann so ein Gerücht, er soll dann sozusagen als Reaktion auf diesen Fall alle regierungskanzlernahen weiteren Spionen.
Ja, das hat er natürlich nicht gemacht. Die DDR hat bis zum Ende in der Bundesrepublik spioniert und war da auch relativ erfolgreich. Also darauf wollten sie dann doch nicht verzichten, auf diese Information.
Daniela Münkel, Sie helfen uns dabei, einige Gerüchte um diese Guillaume-Affäre aus dem Weg zu räumen. Willy Brandt tritt am 6. Mai 1974 zurück. Sein Stellvertreter, Außenminister Scheel, übernimmt kommissarisch die Geschäfte. 10 Tage später, am 16. Mai, wird dann Helmut Schmidt zum neuen Bundeskanzler.
Gemäß Artikel 63 Absatz 1 des Grundgesetzes schlage ich dem Deutschen Bundestag vor, Herrn Helmut Schmidt zum Bundeskanzler zu wählen.
Es folgte der Aufruf der Mitglieder des Bundestages. 10:50 fiel der Name Willy Brandts und der alte Bundeskanzler erfüllte mit unbewegter Miene seine Wahlpflicht. Brandt, übrigens ebenso wie seinen designierten Nachfolger, hielt es nicht lange im Plenarsaal. Doch während Helmut Schmidt, nervös wie ein Rennpferd vor dem Start, sich schon in Regierungsgeschäfte stürzte, begab sich der Altkanzler, sehr gesammelt, fast in sich gekehrt, in den Park des Bundeshauses. Keiner der den meist einsam auf- und abschreitenden Kanzler beobachtenden Journalisten konnte sich dem Zwang dieser Situation entziehen.
Einer der populärsten Bundeskanzler der Bundesrepublik, vielleicht der wichtigste SPD-Kanzler, Willy Brandt, am Ende sehr einsam im Bundestag. Daniela Münkel, was meinen Sie, nach heutigem Kenntnisstand hätte er zurücktreten müssen?
Nein, er hätte nicht zurücktreten müssen. Zurücktreten hätte Bundesinnenminister Genscher, der hätte zurücktreten müssen. Dieses Innenministerium ist ja für die Nachrichtendienste zuständig, ja, und damit eben auch für den BND und das Bundesamt für Verfassungsschutz. Und die haben halt alle völlig versagt. Aber auch aus damaliger Sicht hätte Willy Brandt nicht zurücktreten müssen. Eine Umfrage des Spiegels kurz nach dem Rücktritt kommt zu dem Ergebnis, dass die Mehrheit das gar nicht verstanden hat und meinte, Willy Brandt hätte gar nicht zurücktreten müssen. Und Willy Brandt selber hat sich das auch Zeit seines Lebens nicht verziehen, dass er damals diesen Schritt gemacht hat. Wahrscheinlich in einer anderen Konstellation hätte er das auch durchgehalten. Was am Ende den Ausschlag gegeben hat, ist wirklich die fehlende Unterstützung der engeren Parteiführung, vor allen Dingen durch den Fraktionsvorsitzenden Herbert Wehner. Es gibt in Bad Münstereifel am 4.5. Mai 1974 ein Treffen eben mit der engeren Partei und vor allen Dingen auch eben mit Herbert Wehner. Und da wird ganz deutlich, dass Wehner ihn nicht voll unterstützt. Und am 6. Mai verfasst Willy Brandt seine Rücktrittserklärung.
Dann schauen wir einmal zum Schluss noch in die Gegenwart. Es werden ja immer noch Spione enttarnt. Leider muss man sagen, auch angesichts des russischen Kriegs in der Ukraine und der offenen Drohung des Kremls gegen den Westen, gibt es wieder, vermutlich auch zu Recht, Parallelen zu dieser Zeit des Kalten Krieges, zu der Hochphase des Kalten Krieges? Was meinen Sie, was beobachten Sie? Gilt das auch für die gegenseitigen Spionagetätigkeiten? Wäre da so ein Fall Guillaume heute wieder denkbar?
Also was die Aktivitäten angeht des russischen Geheimdienstes in der Bundesrepublik, erinnert das schon sehr stark an die Zeiten des Kalten Krieges. Man bedenke an die kürzlich aufgeflogenen Spione im BND, an das Abhören von hohen Bundeswehroffizieren, an vor kurzem aufgeflogene Agenten, die Anschläge in der Bundesrepublik verüben sollten. Also das ist schon das ganze Tableau mit moderneren technischen Möglichkeiten als damals. Und natürlich ist auch denkbar, dass man versuchen würde, einen Spion im Kanzleramt zu installieren. Ich denke aber, und das ist zu hoffen, dass man dann mit so einer Affäre anders umgehen würde als 1974.
Das Wissen.
Die Guillaume-Affäre, warum Kanzler Brandt über einen DDR-Spion stürzte, darum ging es heute in Das Wissen mit der Historikerin Daniela Münkel vom Stasi-Unterlagenarchiv in Berlin. Frau Münkel, danke Ihnen sehr.
Gerne.
Sie haben auf Ihrer Website, ich habe es angesprochen, den Fall Guillaume toll aufgearbeitet. Lohnt sich da mal drauf zu klicken, stasi-unterlagen-archiv.de. Und die historischen Töne aus dieser Folge sowie zu vielen weiteren wichtigen historischen Ereignissen, die finden Sie in Originallänge im Podcast Archivradio Geschichte im Original sowie auf archivradio.de. Danke Ihnen fürs Zuhören. Ich bin Lukas Meyer-Blankenburg.
Das Wissen vom SWR. Links zu weiteren Informationen stehen in den Shownotes zu dieser Folge.